Ich werde niemals diese eine Erinnerung an Sky vergessen. Wir saßen auf dieser Insel an einer hölzernen Bank, vor uns eine Schüssel mit Austern und daneben ein Glas leicht rauchigen Whiskys. Um Dutzende Aromen in einem Glas zu entdecken, dafür war es viel zu kalt, also es hatte vielleicht 14 oder 15 Grad, aber das war völlig egal. Mit dieser Whisky hätte bei keinem Tasting besser schmecken können. Vor uns also der Teller mit frischen Austern, daneben der Whisky und vor uns ein Blick auf eine unglaublich schöne Bucht. Also ich persönlich finde, dass Skye einer der schottischen Inseln ist, ja, bei der man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Das ist so ein Ort, von dem man unzählige Erinnerungen mit nach Hause nimmt. Und das, obwohl es auf der Insel nur eine einzige Whisky-Destillerie gibt. Gut, genauer gesagt, seit kurzem zwei. Denn seit weit über 100 Jahren hat vor nicht allzu langer Zeit die zweite Malt-Whisky-Destillerie auf Skye eröffnet. Ihr Name? Torravaig. Als Whisky-Fan bekommst du daher hier nicht nur ein paar neue Whiskys serviert, sondern Whisky-Geschichte. Anlässlich ihres ersten Single-Malt-Whiskys, den Torravaig kürzlich auf den Markt brachte, unterhalte ich mich mit Christoph Albitz. Christoph ist der deutsche Markenbotschafter für Torravaig. Im Interview gibt er dir Einblicke über den neuen Whisky-Stil und zeigt dir, was dich bei den Whiskys von Torravaig erwartet. Auch verrät er dir, ja, warum es ihn nicht verwundert hat, dass deren erster Single Malt innerhalb von wenigen Tagen eine Preissteigerung um das 2- bis 3-fache hatte. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Lange Zeit war die Destillerie Talisker auf Skye die einzige Maltbrennerei. Um genau zu sein, 190 Jahre, also circa seit 1830. Damals hatte Deutschland noch einen König und Amerika war noch in Nord- und Südstaaten aufgeteilt. In dieser Zeit entstand die Distillery Talisker. Also für 190 Jahre auch die letzte Destilleriegründung auf Skye, bis 2017. Denn nach 4 Jahren Bau- und Restaurationszeit begann in jenem Jahr die neue Torravaig Distillery ihre Whiskyproduktion. Mit 9 Destillateuren und einem Whisky-Stil, den sie heute als Well-Tempered Peat beschreiben. Dass sie die Destillerie auf den Gemäuern einer alten Farm mit unter anderem den Steinen einer alten Burgruine aufbauten, waren die baulichen Möglichkeiten begrenzt. Mit Auswirkungen auf den Whisky-Stil, den du in einem Glas Torravaig dann erkennst. So sind deren Brennblasen zum Beispiel verglichen mit dem schottischen Durchschnitt recht klein, was dann wiederum unmittelbar Auswirkungen auf den Geschmack und die Textur eines Whiskys hat. Der Grund? Das alte Landhaus, auf dem Torravaig basiert, wurde nicht als Destillerie konzipiert. Folglich war die Deckenhöhe auch nicht sonderlich hoch. Die Mitarbeiter der Destillerie mussten dafür aber eine Lösung finden. Wie sie dies bewerkstelligten, verrät ihr Christoph jetzt im Interview. Möchtest du im Anschluss exklusive Podcast-Folgen hören, Masterclasses mit Whisky-Experten sehen und gelegentlich die Chance auf seltene Single Malts haben, dann lade ich dich herzlich zu uns in den Alpha Spirits Whisky Club ein. Wir haben dir einige Infos zum Club zusammengetragen. Geh einfach auf alphaspirits.com/whiskyclub. Dort findest du dann alle Vorteile, die dir der Club als Whisky-Fan bietet. Und dort kannst du dann auch deinen Antrag auf Aufnahme stellen. Den Link zum Alpha Spirits Whisky Club, den findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Christoph, schön, dass du hier bist und Zeit gefunden hast für das Interview.
Danke, gerne sogar.
Du, seit dem 19.02. ist euer erster Single Malt, der Torravaig 2017 Legacy, auf dem Markt. Wie ist der Verkaufsstart gelaufen? Also wie waren die Rückmeldungen bisher?
Wenn man es in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre das überwältigend. Es war ein Wahnsinnsandrang. Wir haben unheimlich viele Anfragen bekommen, nicht nur von Händlern, auch von Endverbrauchern. Alle waren auf der Suche nach Torravaig und die Menge für Deutschland war ja relativ knapp, auch wenn ich richtig informiert bin, wenn es mehr war als zum Beispiel bei Adner Möchen. Aber trotzdem, ja, man kann leider nicht alle Anfragen bedienen, aber es war ein grandioser Start auf jeden Fall.
Ihr habt den Whisky, soweit ich weiß, mit 59,90 € in den Handel gebracht. aber ich habe ihn zu dem Preis bei wirklich nur wenigen Händlern gesehen. Gut, bei eBay als Privatverkäufer waren die Preise nach wenigen Tagen dann teilweise dreimal so hoch wie eure unverbindliche Preisempfehlung. Aber auch zahlreiche Whisky-Online-Shops sind mit eingestiegen und haben den Legacy zu deutlich höheren Preisen verkauft. Wie seht ihr diese Preisentwicklung?
Also ich war ehrlich gesagt wenig überrascht darüber, weil es ist ein First Release und die letzten First Releases, die ich letztes Jahr beobachtet habe, da habe ich denselben Effekt beobachten können, auch wenn ich nicht gespürt habe, dass da so ein wahnsinniger Hype darum war, wie jetzt bei Thoravik. Aber ich muss sagen, ja, natürlich, wir schreiben keinem Händler vor, zu welchem Preis er verkaufen soll. Dürfen wir nicht, können wir nicht. Ich habe einige Händler gehabt, die haben ihn zur UVP verkauft. Manche waren knapp drüber. Ich glaube, im Mittel waren wir irgendwo bei Mitte 70 Euro, würde ich schätzen.
Ist das aus deiner Sicht für eure Destillerie und für eure Marke positiv, wenn der Preis kurz nach Marktstart so durch die Decke geht?
Höchstens insofern, dass das drüber gesprochen wird natürlich, ne? Ich fände es natürlich wesentlich angenehmer und positiver für uns auch, wenn der Preis so gehalten würde, dass viele Menschen die Möglichkeit hätten, sich diese Flasche zu kaufen.
Okay, lass uns an der Stelle gleich mal in euren Whisky eintauchen. Ihr habt ja Werbung zu eurem neuen Single Malt gemacht mit dem Slogan Well-Tempered Peat, also was so viel heißt wie ausgewogen oder gut ausbalancierter Torfrauch. Da ihr mit eurem ersten Whisky, also erst einige Wochen auf dem Markt seid und er mittlerweile vielerorts vergriffen ist, hat der Großteil der Whisky-Fans noch keine Berührungspunkte mit eurem Whisky-Stil. Gibt es eine Destillerie in Schottland, mit deren Stil man euren vergleichen kann?
Schwierig. Darüber habe ich mir wirklich lange Gedanken gemacht. Von dem Moment an, als die Flasche bei mir ankam und ich sie geöffnet habe, ganz unweigerlich als Whisky-Fan steht man vor so einem imaginären Regal und sucht den passenden Platz dafür. Passt das links oder rechts von der oder der Destillerie? Es ist unheimlich schwer. Ich empfinde Thoravik als sehr eigenständig. Wenn ich ihn irgendwo einsortieren müsste, dann wäre es garantiert nicht bei Talisker auf Skaja. Also er schmeckt nicht wie ein Talisker, definitiv nicht. Er hat wesentlich mehr Frucht, er hat eine wunderschöne Süße. Wir haben nicht so einen prägnanten maritimen Charakter, wie wir ihn von Talisker kennen, mit dem Chili Catch und den stark jodigen Noten. Da ist er, finde ich, schon eleganter. Und deswegen diese Aussage Well-Tempered Peat. Ich habe tatsächlich Mühe, ihn einzusortieren irgendwo. Ich kann, also erster Eindruck beim Probieren schweifte schon im Bereich der Inseln von Südwesten Richtung Norden, also die ganzen Hebriden entlang bis hoch zu Orkney, sind die Bilder durch meinen Kopf geflattert. Ich habe angefangen irgendwo bei einem Eindruck, na, vielleicht ist das wie ein junger Lagavulin, und dann bin ich über Kolila, bin ich weiter Richtung Norden geschippert in Gedanken und habe aber am Ende feststellen müssen, ich kann es nicht wirklich vergleichen. Es ist sehr eigenständig.
Aber der Vergleich mit Talisker liegt ja allein schon deswegen auf der Hand, weil die geografische Nähe einfach da ist. Aber du sagst jetzt, aromatisch ist es was komplett anderes als Talisker. Wenn wir jetzt mal so auf eines der prägnantesten Herstellungsschritte bei Talisker oder generell bei Whiskys, die auf rauchigen Aromen basieren, auf das Malz mal schauen und auf den PPM-Gehalt. Mit wie viel PPM arbeitet ihr da?
Da gibt es jetzt noch keinen Wert, den man sagen könnte, wir arbeiten grundsätzlich mit dieser Stärke. Das ganze Konzept Thoravik ist im Moment noch eine Reise, deswegen auch die Veröffentlichung einer Legacy Series, die aus vier Teilen besteht. ihr dürft das Ganze wirklich wie eine Reise betrachten, so eine Findung in die Komfortzone, könnte man vielleicht sagen. Wir arbeiten beim First Release, beim 2017, so ist der Name, Legacy Series 2017, arbeiten wir mit 55 bis 60 ppm Malz, oder haben wir gearbeitet. Es war ja im Grunde ein Badge, eine Limited Edition. Und da haben wir ein Ausgangs-PPM von 55 bis 60 gehabt.
Okay, weil du gerade angesprochen hast, ihr habt ungefähr 4 dieser Anfangs-Whiskys. Das heißt, es kommen jetzt noch 3, und verstehe ich das richtig, dass die dann wahrscheinlich, wenn es so eine Reise sein soll, so eine Findungsphase, dass die dann wahrscheinlich einen anderen PPM-Gehalt am Malz haben und damit sensorisch in eine komplett andere Richtung gehen. Verstehe ich das richtig?
Ja und nein.
Okay.
Ich würde sagen, es wird Variationen geben davon, aber das wird nicht komplett in eine andere Richtung gehen. Also nehmen wir als Beispiel den Second Release, der steht für dieses Jahr August an. Wir werden sehen, vielleicht ist es auch schon im Juli möglich, ihn zu veröffentlichen, aber ich plane im Moment mal, oder ich kommuniziere im Moment auch mal August. Wenn wir den uns mal nehmen, der wird Old Glen heißen, also der trägt dann den Namen The Legacy Series. Old Glen ist eine unserer Quellen. Beim Old Glen wird es so sein, dass wir bei etwa 75 plus ppm liegen, also wir werden in den ppm etwas höher sein als beim 2017. Dort wird es auch noch eine Variation mit der Malzsorte geben, und es kommt eine zusätzliche Hefesorte hinzu zu der Pinnacle MG Plus. Und wir geben ja auf unseren Etiketten hinten drauf an, welche Gerstensorte verwendet wurde, welche Hefe verwendet wurde, welche Fässer verwendet wurden wie viel Phenol im Nachhinein, also bei der Abfüllung, noch in der Flasche am Ende landen. Wir hatten ja bei 2017 hatten wir 16 ppm in der Flasche, und beim Old Glen wird es wahrscheinlich, das Wetting ist noch nicht ganz fertig, aber wird es wahrscheinlich um die 27 Pi mal Daumen liegen. Ne? Das ist also ein Wert, den würde ich jetzt noch nicht festnageln, aber so um den Dreh rum, es wird also auf jeden Fall rauchiger werden. Wir haben auch beim Old Glen haben wir jetzt First Fill Bourbon und Refill, und hatten beim 2017 nur First Fill. Also es werden keine Quantensprünge werden. Man wird Unterschiede merken, aber das wird in, ja, ich würde sagen, im kleineren Rahmen ablaufen. Einfach ein bisschen Variationen. Es wird auf jeden Fall keine ganz andere Geschichte.
Dadurch, dass ihr jetzt so viel Transparenz über euren Whisky-Preis gibt, also die ganzen Fakten, die du jetzt gerade genannt hast, die ihr sogar auf das Label der Flasche schreibt, also für jeden leicht erkennbar, geht ihr da einen ähnlichen Weg wie jetzt zum Beispiel, ich nenne es einfach mal Bruichladdich, die wirklich sehr viel Wert auf Transparenz legen und sich natürlich auch dadurch von Marken, von Single Malt Scotch Whisky Marken im Portfolio großer Konzerne auch abheben und damit so einen gewissen Eigenwert schaffen. Ist das eines eurer Ziele, also viel Transparenz über euren Whisky?
Auf jeden Fall. Wir sind alles Whisky-Fans, genauso wie wir professionell in dem Geschäft arbeiten, sind wir aber ganz große Fans, und wir machen eigentlich das, was wir uns selber wünschen, nämlich mehr Transparenz. Und das zeigen wir mit unserem Rückenetikett auf der Flasche, dass wir Informationen bieten, die manche andere oder viele andere nicht bieten.
Mit wie viel Flaschen kommt ihr dann im Juli bei der Second Release nach Deutschland?
Wir werden für den deutschen Markt von dem Second Release zum Start erstmal, ich würde sagen, Pi mal Daumen 5.500 vielleicht, sowas um den Dreh rum haben. Also deutlich mehr als bei 2017. Der Old Glen wird uns allerdings auch eine ganze Weile begleiten können. Der Old Glen soll über dieses Jahr, sobald er gestartet ist, und über das nächste Jahr verfügbar sein. Und eine ganze Weile für uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Der dritte Teil startet, wenn alles gut läuft, voraussichtlich erst 2024, vielleicht etwas früher. Also so lange soll Old Glen da sein. Bei Old Glen ist es auch nicht so, dass wir jetzt ein Batch haben, eine Limited Edition, die auf den Markt kommt, und dann ist es das gewesen. Sondern wir gehen bei Old Glen, gehen wir einen anderen Weg. Bei Old Glen wird es auch so sein, dass wir nicht mit einem Batch, also einer Limited Edition, arbeiten, die auf den Markt kommt und wenn weg, dann weg, sondern wir werden Old Glen in Batches machen und zwar immer in 30 Barrel-Batches, sodass wir in der Lage sind, über die nächsten Monate immer wieder ein neues Batch zu starten. Und so ist es gut möglich, dass wir für Deutschland auch, ich sage mal, einen relativ vernünftigen Nachschub erhalten werden, dass auch bei den Händlern die Flaschen mal ein wenig in ihren Regalen stehen bleiben können.
Okay, ja, das stimmt. Also das hat man dieses Mal wirklich gemerkt, dass die in kürzester Zeit, also in wirklich wenigen Tagen ausverkauft waren. Gab es eigentlich Reaktionen von Talisker in Bezug auf eure Destilleriegründung? Weil seit 190 Jahren seid ihr immerhin die erste neue Destillerie auf der Isle of Skye und ja, nehmt Talisker somit den Status, die einzige Brennerei auf Skye zu sein. Wie hat Talisker bzw. Diageo auf eure Gründung damals reagiert?
Durchweg positiv. Vielleicht haben sie in dem Moment noch nicht bemerkt, dass sie eventuell etwas an ihren Etiketten ändern müssen. also, dass sie die einzige Brennerei auf Skye sind, das ist ja dann nicht mehr. Aber sie haben durchweg positiv reagiert. Sie haben uns auch sehr früh schon besucht auf der fast fertigen Baustelle. Und da besteht ein gutes Verhältnis. Ich denke auch, dass das eine ganz gute Koexistenz wird. Denn das Einzige, was meines Erachtens passieren könnte, ist, dass noch mehr Besucher auf die Insel kommen, die dann potenziell auch bei Talisker landen werden. Und ich glaube, ich sehe das ganz positiv. Ich glaube, die Herrschaften bei Talisker sehen das ganz ähnlich.
Was aber definitiv ein Unterschied zum Beispiel in Hinsicht der Produktion bei Talisker ist, dass ihr, zumindest laut eurer Pressemitteilung, dass ihr mit sage und schreibe 9 Destillateuren 2017 an den Start gegangen seid. Hattet ihr Bedenken, dass vielleicht zu viele Meinungen aufeinanderprallen, also quasi nach dem Motto, zu viele Köche verderben den Brei?
Nein, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir machen 7 Tage 3 Schichtbetrieb und dann braucht man eine gewisse Anzahl an Fachkräften. Unsere Destillateure sind Meister der Vielseitigkeit, könnte man sagen. Die machen, also es gibt nicht viele Leute auf Torweg, ne? Und diese 9 Destillateure, die machen so gut wie alles dort. Also auch mal den Rasen mähen, die Bienen versorgen, die Ziegen füttern. Also das gehört tatsächlich alles dazu. Das machen die alles gerne und mit Freude. Es gibt nicht diese Einstellung, ich bin Destillateur und ich mach nur Spirit, sondern das ist ein richtiges Team dort. Und das Team besteht nicht aus sehr, sehr vielen Menschen, sondern es sind nur ein paar. Und deswegen hat jeder Destillateur mehr als eine Aufgabe auch.
Das ist schön, das klingt fast ja, wie bei den anderen kleinen Destillerien Schottlands, wo das so ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist, fast schon so familiäre Absolut. Verhältnisse. Und dass das ja ein bisschen so wieder aufgelebt wird, was so in manchen Teilen der Scotch Malt Whisky Szene so ein bisschen verloren geht, diese weg von dieser Industrialisierung, von diesem Groß, von dieser Masse, hin zu so einem kleinen, ja, und transparenten Familienunternehmen. Also es klingt nach einer sehr schönen Entwicklung.
Auf jeden Fall, ja. Ja, kann ich so bestätigen.
Und ihr produziert auf einer Wash Still mit 8000 Litern Volumen und einer Spirit Still mit 5000 Litern. Wenn ich das jetzt mal in Relation zum schottischen Durchschnitt setze, ist das ja eher klein. Ist diese geringe Größe dem Umstand geschuldet, dass man bei der Gründung vor allem die Kosten im Blick hatte oder war das in erster Linie Blick auf einen gewissen aromatischen Stil?
Weder noch. Wir hatten eigentlich die Voraussetzung, dass wir, da muss man ein bisschen geschichtlich vorgreifen, also an dem Ort Torweg, dort gab es eine Befestigung, eine Burg, die abwechselnd unterschiedlichen Clans zugehörte. Diese Burg, die verfiel irgendwann mal und an dem Ort entstand ein Farmhaus. Und zusätzlich zu dem Farmhaus wurde dann mal wirklich ein Gehöft geschaffen. Dafür hat man Steine dieser Burg genommen. Also dieser ganze Ort hat unheimlich viel Geschichte und Erbe in sich. Deswegen starten wir auch mit einer Serie namens Legacy, wo manch einer spaßen mag. Neue Brennerei, von was für einer Legacy reden wir denn da? Wir reden tatsächlich von dem großen Ganzen, könnte man sagen. Skye, dieser Ort Torraweg, diese Burg, die heißt übrigens, wenn man sie im Gälischen ausspricht, Castle Hamush. Und Castle Camus sagen manche, also Castle Rock, wird auch gesagt im Englischen. Aber Kaschul Hamush ist tatsächlich die korrekte Aussprache. Aus den Überresten dieser Burg wurde dieses Gehöft, also die Steine wurden genommen, um dieses Gehöft zu bauen. Und dieses Erbe, das man dort hat, inkludiert natürlich auch einen gewissen Denkmalschutz, ne? Und das von diesem Gehöft, das höchste Gebäude, war quasi unser Maßstab, wie hoch wir werden können mit den weiteren Gebäuden. Und die ganze Destillerie sollte natürlich so angelegt werden, dass das alles harmonisch wie gewachsen dort aussieht. Also es sollte natürlich zueinander passen. Und so wurde quasi durch die Verpflichtung dieses Erbes und den Denkmalschutz die Höhe der Gebäude automatisch festgelegt. Und dann war klar, wir können keine wahnsinnig hohen Brennblasen dort einbauen. Und wer uns mal besucht, der wird sehen, also der Leinarm ist dann irgendwo ganz knapp unter der Decke. Also da ist wirklich nicht mehr viel Platz, da ist alles rausgeholt, was ging. Das war eigentlich der einzige Grund, das hatte keine finanziellen Gründe oder anderes. Es war einfach, es musste einfach passen. Ja, es musste eine Harmonie sein.
Wenn man eure architektonische Historie jetzt anschaut und dann damit einhergeht, den Einfluss auf die Größe der Brennblase, können wir quasi schon sagen, die Legacy, also der Erbe, ist schon gewisserweise bedingt auch im Whisky-Stil. Das heißt, auch wenn du sagst, dass manche drüber scherzen, was hat eine jung, neu gegründete Destillerie für ein Whisky-Erbe, für ein aromatisches Erbe, wenn man bedenkt, dass ihr euren Whisky-Stil darauf ausrichtet, wie die historische Architektur oder was sie hergibt, kann man in gewisser Weise ja schon von einem aromatischen Erbe sprechen, weil ihr euch ja dann einfach quasi von der Gebäude, Historie, Geschichte, die ihr euch bindet, beeinflusst werdet. Bevor ihr jetzt aber destilliert, muss die Maische erstmals fermentiert werden. Also je nachdem, an welchen Schrauben man da dreht, hat das ja einen enormen Einfluss auf die Aromatik und die Qualität des Whiskys. Wie lange lasst ihr zum Beispiel die Fermentation laufen?
Das ist ein ganz guter Punkt. Das ist nämlich, wir haben da natürlich schon etwas im Sinn, wie wir uns ein Whisky vorstellen. Und jetzt haben wir diese Brennblasen als fixen Punkt. Die Größe können wir nicht drehen. Wir können aber an allen anderen Punkten ein klein wenig drehen. Und das wäre jetzt zum Beispiel eben diese Zeit der Fermentation. Die läuft Pi mal Daumen 100 Stunden bei uns, was relativ lang ist.
Das stimmt, wenn man es jetzt mal mit den anderen Brennereien vergleicht, ist das, also es gibt natürlich welche, die sind im ähnlichen Bereich, vielleicht sogar einen Ticken drüber, aber ihr seid damit definitiv weit an der oberen Spitze. Interessant ist ja zum Beispiel auch, dass ihr dann die Lactobacillus-Fermentation, die so bei circa 72 Stunden abläuft, ja voll mitnehmt, was ja aromatische Auswirkungen auch auf euer Whisky, auf euren Whisky hat und auf euren Whisky-Stil hat, dass der deutlich weicher wird. Wie würdest du jetzt generell einen Whisky oder den Whisky-Stil von Torrevieja beschreiben?
Ja, das haben wir eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht, ne? Das ist Well-Tempered Peat. Wir haben einen rauchigen Whisky vor uns. Wir haben einen Whisky vor uns, der einen Inselcharakter hat, aber das Ganze in einer sehr eleganten, harmonischen Form. Mit einer Portion Süße und Frucht. So würde ich sagen.
Okay, und das ist jetzt auch ein Stil, der die nächsten Jahre den Stil von Torrevieja prägen soll? Und jetzt in dem zukünftigen Whiskys auch der Legacy-Serie jetzt nicht großartig verändert werden soll. Hier und da ein bisschen, aber das soll die grobe Fahrtrichtung sein, oder?
Das ist diese Reise, die wir machen, ganz genau. Wir drehen an ein paar Schrauben und wir probieren uns aus. Aber im Großen und Ganzen ist ein Ziel in Sicht, wo wir hin möchten. Und was wir links und rechts davon ausprobieren, das ist diese Reise, die wir machen, wozu wir auch alle einladen, die darauf Lust haben. Probiert euch da mit durch diese Reise.
Das ist wirklich sehr interessant, weil das ist eine Möglichkeit einfach für Whisky-Fans, die man jetzt bei etablierten Brennereien, die jetzt seit Dutzenden von Jahren arbeiten, gar nicht mehr so erleben kann oder einfach nicht erleben kann, weil sie einfach in einer viel späteren Phase ihrer produktionstechnischen Geschichte sind. Also das ist wirklich was Tolles, was eigentlich, eigentlich beschränkt ist auf junge Destillerien, wie jetzt zum Beispiel eure, wie Torrevieja. Dadurch, dass ihr bei eine neue Destillerie gebaut habt, wart ihr ein unbeschriebenes Blatt. Konntet ihr bei verschiedenen Apparaturen dann wählen, welche ihr gerne hättet. Wieso habt ihr euch für Fermentationsbehälter, also Washbags, aus Douglasienholz entschieden? Also warum nicht für Edelstahl? Da schwören ja auch einige Destillerien drauf.
Ja, jetzt schau dir die Bilder an, dieser Brennerei. diese altehrwürdigen Steine, die verbaut sind, dieser Ort, der so viel Geschichte hat. Und wir haben das einfach nicht gesehen, Edelstahl dort. Ne? Der Gedanke war natürlich da, Edelstahlfermenter zu nehmen, aber das ging nicht. Das hätte optisch gar nicht zu uns gepasst. Also wir sind mittlerweile sogar sehr glücklich mit dieser Entscheidung, dass wir zu den Douglasienholz Washbacks gegangen sind. Aber das hätte einfach, ich glaube, das hätte seltsam gewirkt bei uns.
Gab es da auch aromatische Überlegungen, also im Hinblick auf einen gewissen Stil aufgrund der Bakterien und Mikroorganismen, die sich in den Poren und Ritzen der Holzbehälter festsetzen und dann quasi auch dem Whisky einen gewissen oder dem Wash und dann später dem Newmake einen gewissen aromatischen Stil verleihen? Waren das auch Überlegungen oder ging es bei euch in erster Linie um die Harmonie des Gebäudes und des Interieurs?
Nee, das, also der Whisky steht natürlich im Vordergrund und die Sensorik und das Ziel, das wir vor Augen haben. Und dann einfach die Frage, können wir es so machen? Und es war eigentlich sehr schnell klar, wir werden es probieren. Und wir sind mit der Entscheidung sehr glücklich. Und natürlich war das eine Frage der Möglichkeit, was werden wir bekommen mit Edelstahl, was werden wir potenziell bekommen mit den hölzernen Washbacks. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, aber am Ende hat das Holz gewonnen, ne?
Okay, lass uns mal aber gleich beim Holz bleiben und einen Blick in euer Fasslager werfen. Welche Fässer lagern dort in erster Linie? Ist es Ex-Bourbon?
Das ist auf jeden Fall Ex-Bourbon in der Menge. Aber das ist, da wird man eine ganz bunte Mischung sehen können. Also es sind viele Exoten dabei. Aber das Gros ist Ex-Bourbon, ja.
Kannst du Beispiele für solche Exoten nennen?
Also bei Sherry würden wir jetzt mal nicht von Exoten reden, aber was du finden wirst, ist zum Beispiel Madeira-Fässer.
Okay.
Was natürlich eine spannende Geschichte ist in Kombination mit der Stilistik, die wir bei Thoraweg haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir ab dem dritten Release solche Fässer auch mit einfließen lassen können. Es kommt noch darauf an, ob sie so weit sind zu dem Zeitpunkt, dass wir sie nehmen können. Aber der Plan und der Wunsch ist auf jeden Fall da, beim dritten Release schon andere Fässer mit einfließen zu lassen in den Thoraweg.
Okay, wie soll so generell das Portfolio von Thoraweg in den nächsten Jahren mal aussehen? Also welche Pläne habt ihr für euer zukünftiges Kernportfolio?
Ja, das ist auch wieder so ein Teil der Reise, ne? Die haben wir gestartet mit 2017 und bringen drei weitere Teile, bis diese Legacy Series vollendet ist. Und am Ende dieser Legacy Series steht der erste 10 Jahre alte Thoraweg. Geplant für 2028.
Also das heißt, man kann ab diesem Jahr dann rechnen, ab dem Jahr, ab 2028, wird so peu à peu das Kernportfolio aufgebaut.
Ganz genau. Wir haben natürlich den Traum, auch 15 Jahre, 18 Jahre und so weiter zu machen, aber wir müssen uns erstmal dahin arbeiten.
Klar. An der Stelle würde ich jetzt gerne mal zu ein paar Hörerfragen kommen. Im Vorfeld der Episode haben mir einzelne Hörer Fragen geschickt, die ich an dich weitertragen soll, weil sie Fragen und Interesse an Thoraweg haben.
Sehr gerne.
Bist du bereit?
Ja.
Super. Die erste Frage kommt von Axel. Gibt es kontroverse Angaben über den Rauchgehalt des Malzes? Bei der Erstabfüllung soll er angeblich höher sein, als auf der Flasche steht. Stimmt das?
Oh ja, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass gemeint ist, wie viel ppm vor der Destillation und nach der Destillation nun waren. Wir haben angegeben 55 bis 60 ppm, das steht auf der Flasche so drauf. Und nach der Destillation haben wir auf der Flasche stehen 16.
Okay, das ist ja schon eine ganz schöne Menge, die da an Verlust erlitten wird. Was ist deiner Meinung nach der Prozess, bei dem euch am meisten diese Rauchmoleküle abhanden kommen?
Jo, das ist eine fantastische Frage. Ich würde sagen, beim Verdünnen auf Trinkstärke.
Okay.
Das wäre jetzt meine Vermutung. Also wir verlieren natürlich auf dem ganzen Weg ppm. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass die Intensität beim Verdünnen auf Trinkstärke, dass die Verringerung die größte ist auf dem Weg.
Die nächste Frage kommt von Daniel. Gibt es schon News zum Club The Peat Elite?
Das ist auch wieder eine richtig gute Frage. Peat Elite ist ein wichtiges Thema. Ist jetzt, nachdem wir Tora Vague auf den Markt bringen konnten, ist das jetzt gerade einer der wichtigsten Punkte. Die Peat Elite ist fest in Arbeit. Natürlich hat sowohl Corona als auch der Brexit die ganze Geschichte nicht leichter gemacht. Und wir arbeiten im Moment ganz, ganz hart daran, wie wir die Peat Elite so umsetzen können, dass sie nicht nur in Großbritannien funktioniert, sondern dass sie auch in Ländern wie Deutschland funktioniert. Was ich allen Interessierten anbieten kann, ist, schreibt eine E-Mail an info@torawake.com. Schreibt rein, dass ihr euch für die Peat Elite interessiert. Wir führen bereits bei der Brennerei eine Liste. Ihr werdet in die Datenbank eingearbeitet und es kommt auch, ich glaube, es ist geplant, in den nächsten 2 bis 3 Wochen die erste Info rauszugeben, wie es mit der Peat Elite nun vorangeht. Dann seid ihr im Prinzip auch schon im Verteiler drin, sodass ihr ganz, ganz vorne dabei seid, wenn es um die ersten Informationen geht.
Was erwartet einen, wenn man da in diesem Verteiler ist, beziehungsweise dem Peat Elite beitreten möchte? Was kann einen da als Mitglied erwarten?
Ich halte die Peat Elite für eine ganz grandiose Idee, denn ich habe erst vor wenigen Tagen versucht, eine Flasche Artback zu ergattern, den Artback, und bin daran grandios gescheitert. Die Peat Elite wird so sein, dass die Peat Elite kostet einen Beitrag, aber du kriegst auch was dafür. Du hast im Grunde hast du deine Flasche sicher. Ja. Also diesen Beitrag, den du für die Peat Elite zahlst, kauft dir schon im Vorfeld die Flasche. So ist mal der grobe Plan, wie die Peat Elite funktionieren soll.
Die nächste Frage kommt von Sebastian. Die Menge neuer Destillen ist nahezu unüberschaubar groß und auch einige der alten versuchen sich durch individuelle Besonderheiten wieder neu auf dem Markt zu platzieren. Was macht Tora Vague denn so besonders und worin besteht der, zugegeben etwas überspitzt formulierte, unüberschätzbare Mehrwert, den diese Destille uns Whisky-Genießern liefern möchte und im Idealfall auch wird?
Ich glaube, dass wir die Frage wahrscheinlich schon beantworten konnten in den letzten Minuten. Es geht um Sky, es geht um die Herkunft, es geht um Erbe, diese Legacy. Es ist eine sehr individuelle Geschichte, nicht nur sensorisch, sondern man muss kommen und man muss es mit eigenen Augen sehen und dann wird man es spüren, was den Unterschied ausmacht. Es hat schon einen sehr, 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 sehr besonderen eigenen Spirit. Ich glaube, dass die Transparenz und diese Fakten, die ich eben genannt habe, dass das im Zusammenspiel, glaube ich, die Einzigartigkeit von Tora Vague ausmacht.
Die nächste Frage von Christoph. Was genau machen die Destille in der Herstellung anders, um sich abzuheben? Also ergo, was unterscheidet sie und warum sollte man den Whisky kaufen?
Ja, also wenn man frech wäre, würde man sagen, das Gleiche wie alle anderen, wir machen alles anders. Natürlich wird das Rad nicht neu erfunden, aber wie wir wissen, ist jeder einzelne Punkt oder jeder einzelne Fakt in diesem Herstellungsprozess hat einen Einfluss auf das Endergebnis. Und das meine ich mit, wir machen alles anders. Wir erfinden nicht das Rad neu, aber die Gegebenheiten, die Umstände, also unser Equipment, unsere Menschen und alles, was dazu gehört, ergeben am Ende das, was wir da haben.
Die letzte Frage kommt von Inga. Werden Fässer an unabhängige Abfüller verkauft? Und wenn ja, darf der Name der Destillerie genannt und benutzt werden?
Diese Frage ist sehr schnell beantwortet. Leider nein.
Einfach des Bestandes wegen oder der Menge?
Ganz genau. Wir versuchen im Moment, dadurch, dass wir nicht wirklich groß sind, versuchen wir alles bei uns zu behalten, was wir im Moment können, um die Legacy Series und den 10-Jährigen so bald wie möglich auf den Markt bringen zu können, dass wir die entsprechende Menge dann auch haben. Wenn das soweit ist, dann werden wir bestimmt nochmal drüber nachdenken. Aber im Moment steht es tatsächlich nicht zur Diskussion. So schade das ist, ich hätte selbst gern eins, aber es wird es im Moment nicht geben, leider.
Gut, aber vielleicht gibt es ja die Zukunft her, wenn ihr euer Portfolio stabilisiert habt, wenn ihr ein Kernportfolio aufgebaut habt, dass man dann vielleicht das ein oder andere Fass abzweigen kann.
Das hoffe ich. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich auch zuletzt. Das ist so, ja.
Christoph, ich danke dir vielmals für diese wirklich interessanten Einblicke in die neue Destillerie und ich denke, wir begeben uns da jetzt wirklich auf eine ganz, ganz spannende Reise. Also sowohl ihr als Produzenten als auch wir als Whisky-Fans, die so die Gelegenheit bekommen, ja, Whisky-Geschichte nicht nur nachzulesen, sondern wirklich zu erleben. Und ich denke, da hast du wirklich jetzt einen sehr, sehr schönen Einblick in die Destillerie, in die Geschichte und auch in den Whisky-Stil von Torra Vec bieten können. Also dafür vielen Dank und natürlich auch für deine Zeit, die du dir für mich und die ganzen Hörer genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Ja, und ich kann nur sagen, viel Spaß mit Torra Vec und ihr seid alle eingeladen, auf diese Reise mitzugehen.
In dieser Podcast-Folge unterhielt ich mich mit Christoph Albitz, dem Markenbotschafter von Torra Vec, unter anderem über die Gründung deren Destillerie. Wir sprachen über den Whisky-Stil von Torra Vec und was du als Whisky-Fan in Zukunft von der Destillerie erwarten kannst. Wir würden uns freuen, dich auch als Mitglied im Alpha Spirits Whisky Club begrüßen zu dürfen. Dort erhältst du neben exklusiven Podcast-Folgen auch Zugang zu Online-Masterclasses mit Whisky-Experten und seltenen Single Malts. Deinen Zugang zum Club, den kannst du jetzt auf alphaspirits.com/whiskyclub anfordern. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.